Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Svenja Tös. Hallo Svenja.
Ja, hi Jan. Cool, dass die Aufnahme jetzt auch klappt und danke, dass du Zeit hast zu so später Stunde.
Genau, wir hatten gerade ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Technik, aber jetzt ist hoffentlich alles geklärt. Du bist heute auf Gran Canaria angekommen. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was du da vorhast die nächsten Tage.
Ich bin tatsächlich in Teneriffa. Sorry, das habe ich dich jetzt gar nicht verbessert eben. das ist mein erstes Jahr in Teneriffa. Ich freue mich, mal was Neues zu sehen. Ich war jetzt 4 Jahre lang in Gran Canaria. Und nachdem ich den Unfall vor ein bisschen mehr als 3 Monaten hatte, ja, da ist so viel passiert. Und ich habe auch, ich wollte auch wie gar nicht weitermachen, weil ich auch nicht konnte. Deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals nochmal den Mut finden würde, aufs Rad zu steigen. Das habe ich jetzt bisher erst 2-mal gemacht, aber ich glaube, ich kriege das wie nochmal hin. Aber nichtsdestotrotz habe ich mein komplettes System so ein bisschen umgewälzt und neu sortiert und ja, werde jetzt mit einem neuen Trainer am Start das Ganze angehen. Das ist der Max Kerschbaum aus Frankfurt, ein super guter alter Freund, dem ich auch vertraue, und ich brauche einfach Menschen an meiner Seite, denen ich vertrauen kann und die mich jetzt nicht irgendwie veräppeln, weil das habe ich jetzt zu oft in der Vergangenheit gehabt. Und ja, deswegen, also Max war der Einzige, der mich wie nochmal motiviert hat, hey, fang nochmal an, und deswegen bin ich jetzt hier in Teneriffa.
Ja, du hast es angesprochen, du hattest im August einen ziemlich schweren Unfall auf dem Rad. Ich sag mal so, die letzten Monate waren ziemlich turbulent für dich. Sportlich gesehen musstest du auch dann auf die WM in Nizza verzichten. Magst du einmal schildern, was genau passiert ist und warum du so, oder was dieser Unfall überhaupt war?
Ja, genau. Also es war eine wirklich ganz easy Trainingsausfahrt. Mega krass. Einfach noch einen Tag vorher war noch ein Partner von mir da, Third of Life. Das ist ein Schlafsystem im Grunde. Mit denen habe ich noch Aufnahmen gemacht und ja, da ist wieder die Welt noch in Ordnung gewesen. Dann war ich abends noch mit meinen besten Freundinnen was essen und am nächsten Tag, diese lockere Trainingsausfahrt sollten eigentlich 3 Stunden werden. Und da sind so viele krasse Sachen währenddessen einfach passiert. Da frage ich mich wirklich, ob man an Zeichen glauben soll oder eben nicht. Weil, ja, ich muss es einfach mal aufreihen. Also ich bin losgefahren, da war alles noch okay. Und dann, ja, habe ich so einen Wendepunkt gehabt, dann habe dann wieder gedreht und bin dann zurück ins Dorf gekommen. Und dort, es ist ein Pflegedienst vor mir gefahren und super langsam da im Ort. Und dann habe ich noch gedacht, oh Mann, ey, mach mal hin, so. Und ja, wie es der Zufall dann will, bin ich über einen Gulli gefahren, hat einen Schlag bekommen auf den Reifen und dann, ja, ist der platt gewesen, also so ad hoc platt. Da habe ich erstmal so gedacht, boah, Glück gehabt, Gott sei Dank habe ich mich jetzt nicht abgelegt, ne, so. Dann war der Reifen platt, dann habe ich versucht, das mit der Patrone wieder voll zu füllen, aber durch den Schlag war der so durch, dieser Mantel, also ich habe ein Tubeless-Reifen, dass ich keine Chance hatte, da weiterzufahren. Das war wie das erste Zeichen, beziehungsweise das zweite, nachdem ich nach diesem Pflegedienst da hinterher gefahren bin. Dann bin ich zur Werkstatt zum Romano und habe gesagt, hey Romano, ich brauche meinen Reifen, und sagte, hey, wir haben aber keinen Reifen mehr jetzt hier, die da jetzt drauf machen können. Daraufhin habe ich gesagt, ich habe ja noch ein Laufrad in der Werkstatt, komm, mach mir das drauf. Dann habe ich das drauf, ja, dann sagte er, ich habe jetzt gerade keine Zeit, das machen wir langsam. Und dann habe ich das selber halt drauf gemacht, bin dann raus und habe gemerkt, oh, ist ja gar keine Scheibe dran, also wie ein Scheibenbremsen hat. Und bin dann wieder zurück und habe so gesagt, ja Romano, mach mal die Scheibe da noch dran, also die Scheibenbremse. Und dann hat er gesagt, oh Svenja, ey, Mann, fahr doch einfach heim jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt noch 1,5 Stunden. Ne? Total krass. Also es waren jetzt wirklich diese 3 plus minus Hinweise, die da einfach passiert sind. Und dann, ja, noch meine beste Freundin, die Debbie, an der bin ich dann vorbeigefahren. Circa 10 Kilometer, bevor der Unfall dann passiert ist. Die hat mich noch gesehen und hat dann noch ihren Mann angerufen und hat gesagt, boah, ich habe so ein schlechtes Gefühl, ich habe eben die Svenja gesehen, ich weiß auch nicht. Ja. Und das ist so krass, also ich weiß auch nicht, ne? Also wirklich, also nicht, dass die Debbie das jetzt irgendwie macht, aber hey, die hat es wie schon geahnt, es ist so krass. Und dann bin ich auf diese Kreuzung zugefahren, da standen 2 ältere Leute, also als Ehepaar mit E-Bikes, die haben mich auch gesehen, aber da ich jetzt zu dem Zeitpunkt 46 hatte, also 46 km/h drauf hatte, war ich ein bisschen schneller, als die das eingeschätzt haben. Ja, also dann circa 50 Meter, bevor ich dann da war, hat der Mann angefangen, so ein bisschen ungeduldig zu werden und ist dann auch losgefahren. Ja, und als er dann durch war, dann war ich vielleicht, ja, vielleicht 20 Meter irgendwie dann da vor der Einfahrt. Und dann war seine Frau eben noch da und die schaute mir in die Augen. Und dann habe ich, ich war kurz, bin kurz hochgegangen und dann schaute sie mir in die Augen und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, kein Problem. Dann bin ich nochmal in Aero-Position gegangen und ist losgefahren. Also das war dann 10 Meter, bevor ich da war. Also ja. Ja, und dann habe ich noch 2 Sekunden Zeit gehabt gefühlt, zu überlegen, was ich jetzt gerade noch machen kann. Und dann hatte ich diese 3 Szenarien, also ich fahre jetzt links lang in den Gegenverkehr, keine gute Idee, fahre jetzt voll auf sie drauf, vielleicht stirbt die, ich muss es einfach mal aussprechen, vielleicht stirbt die alte Frau dann. Rechts ging auch nicht, weil da so eine Verkehrsinsel war und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich jetzt hinter dem Hinterrad und der Verkehrsinsel von dieser Frau entlang, habe eine Vollbremsung gemacht, bin an mir Hinterrad hängen geblieben und habe mich dann völlig, also es hat mich völlig zerlegt, also ich bin noch geflogen. Es war wirklich krass und ja, also ich war dann bewusstlos und ohnmächtig. Also ich kann mich nicht mehr erinnern so groß an diesen Sturz. Ich weiß natürlich noch, als ich in der Luft war. Und ich weiß auch, wie, als ich aufgeknallt bin. Und dann habe ich halt nur gemerkt, wie mein Arm den ganzen nicht standhalten konnte. Dann ist der Ellbogen Knochen gebrochen. Ja, da war ich bewusstlos. Also dann weiß ich halt auch nicht mehr, bis die ja, Rettungssanitäter dann da waren. Ja, und dann habe ich einfach... Ja, beziehungsweise kurz bevor die dann kamen, da habe ich noch realisiert, wie ganz viele Autos an mir vorbeigefahren sind und einfach nur geschaut haben, was da los ist. Ich habe mich aber auch nicht bewegt, also von daher, ich hätte jetzt auch tot sein können. Da war ich so ein bisschen im ersten Moment auch so ein bisschen irritiert, geschockt, entsetzt, dass keiner hilft. Ja, und das alte Ehepaar war einfach eingefroren. Die standen hinter der Leitplanke auf der anderen Seite und konnten sich nicht mehr bewegen vor Schock, weil die wirklich geglaubt haben, ich bin da jetzt nicht mehr vorhanden quasi. Und ja, dann irgendwann, als die Rettungssanitäter eben auch da waren und die Ersthelfer, also es war auch witzig vom Pflegedienst dann, also es war perfekt, die Ersthelfer, die dann kamen. Ja, die habe ich dann halt angeschrien und habe gemacht, ja, jetzt die WM vorbei und das ist so mein Ding. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe vor 2 Jahren da gewonnen und mit, ja, tatsächlich mit dieser Zeit wäre ich jetzt 5. geworden und das war einfach nur ein Rennen von vielen damals. Oh, das ist einfach alles so traurig und schade, wie es gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich total viel aus diesem Unfall gelernt, muss ich sagen.
Ja, da kommen wir dann gleich noch später drauf auf jeden Fall. Wenn du gesagt hast, du warst jetzt in der letzten Vorbereitung auf Nizza, so wie du den Tag auch irgendwie beschrieben hast, es klang ja schon alles irgendwie sehr getrieben, also dass du unbedingt diese Einheit noch zu Ende bringen musstest und so. Das war einfach dieser Druck auch, den du dir gemacht hast, einfach, dass die WM so nah ist dann zu diesem Zeitpunkt. Einen Monat war es ja dann noch zur WM.
3 Wochen, ja.
Du hast es schon angesprochen, du hast dir dann beim Unfall den Radiuskopf gebrochen und hast seitdem auch so neurologische Probleme entwickelt, so ein Taubheitsgefühl in den Fingern und Armen und auch Koordinationsschwierigkeiten. Wie hat sich das so bis heute entwickelt, so ja knapp 3 Monate jetzt nach dem Unfall?
Ja, also das größte Problem ist eigentlich, ich bin extrem hart eingeschlagen auf den Kiefer. Dabei habe ich mir, wie heißt denn das jetzt noch, dieses Radiusköpfchen geklemmt. Das ist da hinten an dem Gelenk, wenn du den Kiefer auf und zu machst, da ist so eine Knorpelschicht dazwischen. Und die, man weiß es nicht genau, weil man sieht es einfach auf dem CT nicht. Kiefer ist nicht gebrochen, aber ich habe eigentlich bis vor 2 Wochen, wenn ich den Kiefer aufgemacht habe, dann ist das quasi nach rechts rausgegangen. Also der Kiefer, der hat sich nach rechts verschoben. Das heißt, der Tonus auf der rechten Seite, wo ich eben aufgeknallt bin, ist so hoch, weil der Körper irgendwie versucht, dieses nicht vorhandene Knorpelstück oder diesen nicht vorhandenen Knorpel eben zu schützen, dass ich da eben keinen weiteren Abrieb habe und auf dem Knochen hin und her turne. Und das ist total crazy. Das verursacht diese Koordinationsschwierigkeiten tatsächlich. Meine Chiropraktikerin hat es auch ein bisschen interessant und anschaulich erklärt, dass quasi mein Körper innen drin ja nicht so genau weiß, wie das außen aussieht. Klar, logisch, ich habe 2 Augen im Kopf, aber trotzdem hast du einen gewissen Gleichgewichtssinn. Also normalerweise, wenn du dich jetzt auf ein Bein stellst, solltest du nicht umfallen, also wenn der Körper austariert ist. Und das konnte ich natürlich auch, also jetzt nicht stundenlang, aber mal zumindest eine Minute. Aber jetzt, ich schaffe das nicht 5 Sekunden, Ja, weil mein Körper einfach verschiedene Toni oder Tonnusse, wie man es auch mal nennt, hat und damit nicht ausgeglichen ist. Es kommt halt einfach alles aus dem Kiefer. Und das Problem, ich kriege das einfach nicht so richtig in den Griff. Ich mache da jetzt wirklich jeden Tag diese Übungen. Und ja, es ist mega mühsam, wirklich. Also der Ellbogen ist das kleinste Problem. Aber was dann da im Endeffekt innen passiert, was man nicht sieht, das ist genau das, was sich am Ende dann zurückhält.
Ja, die Taubheitsgefühle hast du dann auch in dem Arm, wo dann das Ellbogengelenk gebrochen war?
Ja, genau. Also das waren vier Finger, mittlerweile sind es nur zwei. Und ja, eigentlich da, wo ich jetzt aufgeknallt bin, also so Unterarm, ja, das ist eigentlich alles noch taub. Macht mir jetzt eigentlich auch nicht so sehr was. Einfach beim Schwimmen ist es so ein bisschen blöd. Ja, weil ich da das Wasser nicht so richtig spüre. Jetzt kann man, die eine sagt, Wassergefühl und Wasser spüren, das gibt's nicht, aber ich bin der Meinung, dass das existiert. Und es definitiv einfacher ist, ja. Ja, genau, dass es definitiv einfacher ist, wenn man da ein Gefühl hat.
Dann warst du natürlich erstmal im Krankenhaus. Wie sahen die nächsten Tage aus, dann auch mit der Operation und allem drum und dran?
Ja, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Schmerzmittel bekommen, muss ich sagen. Ich war da ziemlich drauf, als ich da abgeholt wurde und im Krankenwagen war. Also, ja, ich war da recht auf Droge, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das auch gar nicht so. Ich meine, ich hab dann trotzdem, trotz allem, noch extrem Schmerzen gehabt. Aber nachdem ich dann erfahren habe, was ich da alles reingefeuert bekommen habe, ja, also ich will nicht wissen, wie es gewesen wäre ohne. Ja, ich war total unter Schock, wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich wusste auch nicht, ob ich jetzt operiert werden möchte oder mich da irgendwie versetzen lassen möchte, weil ich das Krankenhaus vorher eigentlich nicht so kannte. Und ja, da muss ich auch nochmal sagen, also da mit meiner beste Freundin, die Debbie, die hat mir so viel zur Seite gestanden, die hat dann auch alle Termine abgesagt. Ja, sie ist meine Therapeutin und massiert in Samaden, also da in St. Moritz im Engadin. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte ohne Debbie, die mir da wirklich das Händchen gehalten hat und hat gesagt, hey Svenja, ich will dir die Entscheidung jetzt nicht abnehmen, aber hey, bleib hier, lass dich operieren. Die machen so viele Operationen, insbesondere Sportverletzungen durch die Skifahrerei da oben im Winter. Also die wissen, was sie tun und das ist auch definitiv der Fall gewesen. Genau, also nächster Morgen sofort operiert worden. Nach einer Nacht da im Krankenhaus, das war echt der Horror, so alleine. Und ja, ich wusste halt nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Ich wusste tatsächlich nicht, ob ich nochmal wiederhergestellt werden kann und ob ich überhaupt operiert werden will. Ne? Also da hat man dann so komische Zweifel. Ja, aber die OP verlief eigentlich super. Dann habe ich natürlich noch eine ordentliche Ladung Narkosemittel da reingeballert bekommen. Ja, da bin ich dann irgendwie auch auf Wolke 7 gewesen. Da war dann alles gut. So, das ist krass. Also, ich hätte es gar nicht richtig realisiert. Dann war eben noch Romano und Debbie ständig irgendwie im Krankenhaus und haben gesagt, hey, alles ist gut, Svenja, und das kommt wieder. Und dann war ich wirklich der Meinung, boah, okay, das ist jetzt alles in Ordnung. Und am dritten Tag habe ich mich dann entlassen und habe geglaubt, das heilt jetzt schnell zusammen und ich kann wieder von vorne anfangen. Also, beziehungsweise ich habe jetzt quasi 4 Tage Trainingsausfall gehabt. Das war wirklich meine Meinung dann. Ja, aber dann kamen halt diese extremen, ja, nächtlichen Schmerzen, die dann so, boah, ich kann das gar nicht mehr, ich kann es zum Glück nicht mehr fassen, wie das war. Aber ich habe einfach nur wachgelegen. Bestimmt 7, 8 Tage, ich bin dann auch bei Debbie gewesen, meiner besten Freundin, die hat mich dann gepflegt und das hat mich auch so belastet. Also ich bin jetzt, ich lebe alleine und ich mache alles alleine. Seit ich 17 bin ich von zu Hause weg und das war für mich so schwierig, was abzugeben, sage ich mal so. Das, was ich jetzt vorhin gemeint habe, wie viel ich daraus gelernt habe, ist tatsächlich auch mal zu akzeptieren, wenn was nicht funktioniert und auch andere helfen lassen, wenn sie das denn auch wollen. Da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Und das hat mir auch Debbie immer wieder gesagt, hey, sie macht das jetzt hier gerne und ich muss da jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl haben, ich muss das zurückzahlen, in welcher Form auch immer. Ja, das fand ich so groß und toll. Und das habe ich gemerkt, wer dann am Ende auch wirklich da ist und wer eben nicht da ist.
Ja. Wie schwierig war das dann für dich auch in dieser Situation zu akzeptieren, dass es dann das war mit dem großen Saisonziel von dem Start in Nizza?
Das ist natürlich jetzt super spannend. Also im ersten Moment, als ich da auf der Straße lag und das realisiert habe, so jetzt ist hier Feierabend, das ist schlimmer als das, was ich vorher schon mal so alles hatte, nach den ganzen Unfällen, die ich dann schon so mitgemacht habe. Da, ja, nach der OP habe ich es abgehakt und da war das auch kein Problem mehr, muss ich sagen. Dann habe ich mir einfach gedacht, ja, kein Problem, dann mache ich halt meinen Lieblingswettkampf in Cozumel, der jetzt Ende des Monats wäre. Aber das ist unrealistisch gewesen. Das habe ich auch relativ schnell dann gemerkt, nämlich in der zweiten Woche. Denn ich konnte knapp 3,5 Wochen nur weiche Dinge essen. Also ich konnte meinen Kiefer nicht auf und zu machen. Also es war beängstigend. Vor allem, wir haben das ja wie schon gesagt im CT kontrolliert, geröntgt, und keiner hat gesagt, alle haben gesagt, man sieht nichts, da ist kein Problem. Aber ich meine, schon ein Problem, wenn ich vorher den Mund aufbekommen habe und dann eben nicht mehr. Also dann ist definitiv etwas passiert, was vorher noch nicht da war. Und ja, ich meine, ich bin aufs Kinn geknallt, das haben sie auch genäht unten. Und das ist auch eine, ist das wie so ein richtiger, ja, wie so ein Ballon ist da drin. Also es fühlt sich ganz speziell an, muss ich sagen. Verhärtet. Ja, also, boah, Nizza habe ich schnell abgehakt. Und dann in der zweiten Woche, ich hatte so Migräneattacken, gepaart mit Übelkeit, weil ich noch eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Ja, das ist so krass, dass ich das sage. Also ich, jemand, der so positiv ist, ich hatte dann Debbie gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen will. Also, es war heftig, ja.
Wie hat sich auch deine mentale Einstellung irgendwie seit dem Unfall weiterentwickelt? Weil du hast ja gesagt, du bist eigentlich immer so ein positiver Mensch und dann ja diesen Schock zu haben, dass erstmal nichts mehr geht. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also am Anfang wollte ich wie alles aufgeben. Ich wollte einfach noch für mich laufen, weil ich einfach das Laufen total lieb habe. Und ich hatte immer Probleme mit dem Laufen. Und ich denke, diese Laufprobleme kamen unter anderem eben auch, weil es drei Sportarten sind, weil es dann wie für meinen Körper zu viel war. Und dann habe ich bei mir gesagt, gut, jetzt jogge ich halt einfach nur easy, mache keine Intervalle mehr, ich mache jetzt einfach nur mein Ding und ja, fange wieder an, Vollzeit bei der Conor zu fliegen, oder suche mir einen anderen Job. Aber ja, es kam dann irgendwie doch alles anders, weil dann hat Max Kerschbaum, ein guter Kumpel von mir, mir eine Sprachnachricht geschickt. Und diese Sprachnachricht habe ich abgehört und ich telefoniere überhaupt nicht gerne. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ihn anzurufen. Und dann haben wir knapp 1,5 Stunden telefoniert und dann habe ich ihm halt gesagt, ey Max, kennst du nicht einen Lauftrainer? Ich will Ultralauf machen, so UTMB. Und dann hat Max zu mir gesagt, ey, boah, mach halt Triathlon, Svenja, du kannst das gut, das ist dein Ding, jetzt fangen wir nicht an, eine neue Sportart zu machen und UTMB, du musst jetzt nicht glauben, dass du jetzt da anfängst und gleich alle Rennen gewinnst, da brauchst du schon mal 2, 3 Jahre, bis du da überhaupt Fuß gefasst hast, weil das ist halt einfach komplett anders, das ist ein crazy, super lange Läufe. Ah, und dann habe ich ja gesagt, ich will das trotzdem machen. Und dann bin ich nach Frankfurt, habe noch ein Bewerbungsgespräch bei der Condor gehabt, habe jetzt auch die Stelle, habe jetzt auch eine Stelle am Boden bekommen. Super, super dankbar, dass ich ja da eben dann einen Job nochmal habe, nicht im Fliegenpersonal, sondern tatsächlich jetzt am Boden. Und ja, dann habe ich bei Max übernachtet und auch seine Freundin, die ja gar nicht so eine Frau, die jetzt da gar nicht so einen großen Einblick hat. In den Triathlon-Sport, die hat wie gesagt, ich würde aber auch Triathlon machen, wenn du das vorher gemacht hast und das gut fandest. Und dann hatte Maxi gesagt, hey Svenja, willst du jetzt wirklich aufgeben? Und dann wurde ich wie getriggert, weil ich bin halt niemand, der aufgibt. Und das ist tatsächlich, plus minus wäre das jetzt der Fall, dass ich es nicht mehr versuchen würde. Und das ist einfach nicht mein Charakter, das ist nicht meine Denkweise und das bin ich einfach nicht. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich muss zumindest mal versuchen, wieder im Triathlon-Sport Fuß zu fassen, einfach weil ich das liebe und ja, weil es mir Spaß macht.
Also stand wirklich dieses Karriereende auch im Raum für dich, dass du mit dem Triathlon ganz aufhören möchtest und dann ja in den Trailrunning-Bereich wechseln möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also bis, jetzt haben wir den, also bis vor knapp einem Monat oder mehr, ein Dreiviertelmonat wollte ich tatsächlich Ultrarunning machen, ja.
Man hat dich dann in den letzten Monaten auf Social Media viel in der frischen Luft gesehen mit Freundinnen beim Wandern. Wie sehr haben dir auch diese Kontakte in dieser Rehabilitationsphase geholfen?
Unglaublich viel. Wirklich unglaublich viel. Weil ich bin jemand sehr fokussiertes und ich mache dann wirklich nur das, was relevant ist. Und in dem Fall wandern und in Zoo gehen und Kuchen backen und sonstige Dinge, die lasse ich einfach hinten runterfallen, obwohl ich da vielleicht Bock drauf hätte. Aber das, ja, nimmt mir Regenerationszeit weg. Das schadet meinem Verlauf im Training und dann kann ich das nächste Training nicht mehr so ausführen, wie ich das hätte tun können, wenn ich das nicht mache. Deswegen lasse ich das einfach weg, weil ich ein Ziel, wenn ich ein Ziel habe. Und das hatte ich jetzt nicht. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und ich habe gemerkt, hey, wenn du das Bedürfnis hast, Freunde zu treffen, wenn du das Bedürfnis hast, jetzt mal einen Kuchen essen zu gehen, hey, dann machst du das halt und lässt ein Training ausfallen. Und das werde ich definitiv auch so machen. Und ich werde auch viel, viel mehr auf meinen Körper hören, weil das muss ich jetzt sowieso gerade machen. Weil wenn ich da jetzt mit dem Kopf durch die Wand gehe, das ist total krass. Ja, Beispiel war ich 25 Kilometer, nee, 22 Kilometer laufen. Und dann geht der nächsten Tag halt einfach, weil ich muskulär fertig bin, sondern weil mein Körper sagt, hey, ich bin einfach noch nicht fertig mit regenerieren. Ich muss noch reparieren. Und das geht jetzt einfach so nicht. Und das finde ich halt total interessant und ich denke, ja, hätte mein Körper mir das in der Vergangenheit so gezeigt, dann hätte ich wie trotzdem weitergemacht. Aber ja, ich glaube, das ist ein Negativstrudel, Negativspirale, die ich in der Vergangenheit gar nicht so wahrgenommen habe, aber jetzt umso mehr.
Hast du vielleicht irgendwie ein neues Hobby gefunden in der Zeit, jetzt, wo du nicht so viel trainiert hast oder wo du nicht trainiert hast, hast du irgendwas Neues für dich entdeckt, außer Backen und Wandern vielleicht?
Boah, mal gerade überlegen. Ja, boah. Krafttraining, tatsächlich.
Das erwartet
Ja,
man ja
krass.
gar
Ja,
nicht.
tatsächlich finde ich echt geil. Also Bodybuilding hätte ich jetzt auch noch Bock drauf. Das ist auch noch recht geil. Also, weil du, ja, du, es ist so messbar. Also, ja, also, wenn du da anfängst, irgendwie, keine Ahnung, Deadlifts habe ich angefangen mit lächerlichen 20 Kilo. Und du siehst halt, klar, da ist natürlich am Anfang die Steigerung exorbitant. Aber nichtsdestotrotz, ja, macht das mega Bock. Also dann irgendwie noch immer, ja, nochmal 0,5 auf jeder Seite dazu. Und das ist lustig. Das habe ich wirklich noch für mich entdeckt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch psychologisch irgendwie noch dann ein Booster, weil man da dann so schnell Fortschritte macht, was einen dann wahrscheinlich auch irgendwie in der Reha dann weiterbringt, weil man denkt, okay, jetzt geht's wieder bergauf.
Ja, genau, voll. Dann habe ich natürlich dem Max gesagt, oh mein Gott, ich werde immer fetter. Aber dann hat er mir gesagt, ja gut, also ich meine, wenn du jetzt mehr Gewichte stemmen kannst, ist das logisch, dass du jetzt einfach auch Muskulatur zunimmst. Und ja, das habe ich jetzt so abgehakt. Also ich meine, ich habe in meinem Leben noch keine Diät gemacht, das tun. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal so, dass ich so ein bisschen auseinandergehe. Aber das ist mal ganz cool für den Winter. Und ja, wenn mir das jetzt Spaß macht, dann mache ich das auch weiter mal erst, bis ich eben noch mal ja, mehr Volumen trainieren kann und dann
Ja.
fällt das natürlich weg. Also ich will ja kein Bodybuilder werden, um Gottes Willen.
Aber wir sehen dann trotzdem im nächsten Jahr die stärkste Svenja aller Zeiten an einer Startlinie.
Genau, ja, ich werde alle weggraben.
Hat sich denn durch den Unfall irgendwie deine Sichtweise auf deinen Alltag oder auch einfach auf das Profitum generell verändert?
Ich glaube, ich sehe viel gelassener. Ich sehe das jetzt viel gelassener, muss ich sagen. Ja, und der Job, den ich jetzt habe, der gibt mir auch so viel zurück. Ich weiß, da habe ich ein Einkommen. Ich weiß, wenn da mal ein Wettkampf ausfällt, dann ist das kein Problem. Also ist zwar nicht so schön, aber ich meine, ich laufe nicht auf dem Zahnfleisch, wo das eigentlich, wie das eigentlich immer war. Und ja, wenn mich da irgendwie jemand dumm anmacht, dann ist das okay. Dann soll er das machen. Und wer mich nicht leiden kann, das ist auch okay. Das hat mich in der Vergangenheit extrem beschäftigt, wenn Menschen gehatet haben, aber boah, ich sehe das viel gelassener. Also ich denke mir einfach, boah, es kann so schnell was passieren, es kann so schnell vorbei sein. Es lohnt sich nicht, Energie in solche Szenarien zu investieren.
Ja, du hast ja schon in der Vergangenheit auch als Flugbegleiterin gearbeitet für Condor. Hast du das dann in den vergangenen Jahren, warst du dann Vollzeit-Triathletin oder hast du immer weitergearbeitet? Weil wenn du jetzt wieder ein Bewerbungsgespräch hattest, dann warst du wahrscheinlich irgendwann ein Vollzeitprofi, oder?
Tatsächlich letztes Jahr, komplett.
Hm.
Und dieses, da bin ich nicht mehr geflogen. Also ich war unbezahlt beurlaubt. Und ja, wollte jetzt eigentlich nochmal anfangen mit dem Fliegen. Und dann kam mir aber der Job noch ins Visier. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist total cool. Das kann ich super gut vereinen mit dem Sport. Also mal sehen, wenn das Volumen jetzt nochmal hochfährt, wie ich das dann in meine Nachtschichten da einlegen werde. Aber ja, dann muss ich halt eben ja, meine Telefonate meiner Mutter eben von 1 Stunde auf 10 Minuten verkürzen und dann geht das schon irgendwie alles klar. Ja, genau, also die Fliegerei, die ist immer noch meine große Liebe und das werde ich auch noch weitermachen, aber erstmal mit angezogener Handbremse.
Ja, dann hat man dich in den letzten Tagen schon wieder im Diagnostiklabor gesehen, wild am Testen. Das heißt, du bist wieder auf dem Weg zurück ins Vollzeittraining oder in den Leistungssport.
Ja, genau. Also das. Ich habe ewig schon keine Spiro- bzw. Leistungsdiagnostiken mehr gemacht. Und dann habe ich mit Max gesprochen und er sagte, hey, komm, lass da jetzt einfach mal einen Ist-Zustand machen und mal schauen, wo du jetzt stehst, weil die letzte Diagnostik war vor 3 Jahren. Logisch, ich bin jetzt nicht enorm besser, weil ich jetzt irgendwann nicht trainiert habe, aber ich habe nicht so viel verloren, sage ich mal so. Das ist schon mal cool. Ich weiß, wo ich jetzt ansetzen muss. Ich weiß, wo meine Defizite sind. Und ich bin da total dankbar, dass die Rennbahnklinik da ein starker Partner an meiner Seite ist im Bereich medizinische Versorgung und ja, Sportmedizin. Da bin ich in guten Händen und ich denke, jetzt kann ich mal arbeiten.
Wie kannst du denn momentan trainieren? Also ich kann mir vorstellen, mit dem Schwimmen hat es natürlich dann noch eine Zeit gedauert, auch aufgrund des Ellbogenbruchs. Wie sieht dein Training gerade aus? Wie viel kannst du so in der Woche auch abreißen?
Also momentan habe ich 15, 16, 17 Stunden so. Ist jetzt nicht so riesig viel, aber ich meine besser als 8. Also war das vor knapp 3 Wochen. Also ich konnte das jetzt schon ganz gut hochfahren. Und das war mir auch wichtig, dass ich mal zumindest 15 Stunden trainieren kann, weil es lohnt sich nicht, mit Geld zu investieren, um auf diese Insel zu fliegen. Und dann komme ich hier keinen Berg hoch. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich bin ja jetzt schon plus minus ganz gut zusammen und deswegen haben wir eben auch diese Leistungsaussicht, um zu sehen, ob das sich überhaupt rentiert, hierher zu fahren. Ob ich das, ja, ob ich da überhaupt in der Lage bin, hier zu trainieren. Und das ist der Fall. Aber ja, schauen wir mal, ob ich jetzt die 30 Stunden irgendwie noch Ende des Monats hinkriege.
Du hast in deinem letzten Post auch irgendwie von kleinen Problemen gesprochen, die dann jetzt auch immer wieder aufgetaucht sind. Was genau meinst du da?
Ja, ich glaube, das war auch unter anderem einfach, dass es mich immer wieder zurückgeworfen hat. Ich hatte dann die Rippe eben, die Rippen waren noch geprellt und ja, also voll Panne. Dann habe ich ja mit der Blackroll bin ich da drüber gerollt und dann hat sich da das Zwerchfell wieder so extrem verkrampft, weil ich das wie wieder aufgeweckt habe, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und dann habe ich eben auch nur drei Viertel am Ende, drei Viertel am Anfang, die Hälfte der Lungenkapazität nur gehabt und Ultraschmerzen nachts, weil ich muss wirklich sagen, wenn man eine Rippe geprellt hat, beziehungsweise mehrere, das ist unglaublich schmerzhaft. Man kriegt einfach keine Luft und du kannst nicht richtig atmen, weil sich das Zwerchfell, beziehungsweise die Muskulatur so zusammenzieht und verkrampft. Das waren somit die größten Probleme neben meinem Kiefer. Ja, genau.
Was ist jetzt das Ziel von deinem Trainingslager auf Teneriffa? Nicht Gran Canaria.
Genau. Ja, was ist das Ziel? Wieder fit werden. Ich habe jetzt das Rennrad dabei. Wieder Vertrauen ins Radfahren bekommen und dann hoffentlich nach Weihnachten auf das TT zurücksteigen. Da ist natürlich das nächste Problem, dass ich kein Zeitfahrrad habe, sondern nur das alte mit Felgenbremsen, weil das, ja, was ich jetzt gefahren bin, das vom Unfall, das ist Totalschaden. Ja, das heißt, ich habe jetzt nur noch ein altes Rad und ja, das ist so die nächste Geschichte, wie das halt weitergeht. Das ist halt gefühlt jedes Jahr, seit Cube mich nicht mehr unterstützt, das Problem, hey, wie geht's weiter? Ich habe kein Rad. Ja, aber das sehe ich jetzt auch erstmal gelassen und will jetzt erstmal wieder fit werden und dann fahre ich halt auf der alten Gurke rum und ja, schauen wir mal.
Denkst du trotzdem schon über Ziele für die neue Saison nach, auch wenn du jetzt gerade erst so wieder im leichten Formaufbau bist?
Ah, tatsächlich, ja, Ende März liebäugel ich ja doch mit mit dem Ironman in Südafrika. Ah, ich hätte da so Bock drauf. Ich wollte den immer machen und ich konnte ihn nie machen, weil Kona und dann Cozumel und dann muss ich einfach mal eine Pause machen. Aber jetzt habe ich eine Pause von August, ja, ein halbes Jahr im Grunde fast, ne? Also, ja. Das wäre jetzt so die Gelegenheit, da mal mitzumachen und ja, eine Standortbestimmung zu generieren. Also, ja, die meisten Freunde von mir sagen, hey Svenja, mach halt mal irgendwas anderes, vielleicht mal eine Olympiadistanz oder so oder eine Mitteldistanz mal zum Einstieg. Aber
Ja.
ja, ich habe damals ja auch schon direkt mit dem 73 angefangen, bevor ich überhaupt jemals irgendwie Sport gemacht habe. Von daher, das ist für mich ein ganz guter Einstieg, einfach einen Ironman zu machen. Und ich muss einfach auch Dinge machen, auf die ich Bock habe. Das habe ich jetzt die letzten Monate gemerkt. Ich mache da jetzt einfach nicht mehr irgendwas, was andere mir sagen. Ich mache da jetzt das, was ich möchte. Und ja, meine Zeit ist generell sowieso begrenzt. Ich meine, gut, wenn man jetzt Patrick Lange sieht, der hat natürlich jetzt hier wieder abgezogen. Also, oder die Anne, die ist natürlich auch noch ein bisschen älter. Also von daher habe ich dann doch noch ein paar Jahre. Aber ja, ich gehe jetzt mal vielleicht noch von 3 Jahren, 3, 4 Jahre aus. Also dann wird man sehen, wie es dann weitergeht, wenn ich mich nicht irgendwie anderweitig verunfalle, was ich nicht hoffe. Aber ja, ich sehe das jetzt einfach mal so, dass ich einfach das mache, was ich will.
Ja,
Genau.
das ist doch ein schönes Fazit, ein schönes Schlusswort. Svenja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Hey, danke, Jan.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.